Am Eröffnungsabend stellte Herr Mittag eine wichtige Frage. Er fragte, warum sind wir hier? Und ich möchte am Ende, am Abschluss dieser achttägigen Feier, diese Frage aus einem anderen Winkel aufgreifen. Nun, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch geht, aber ich bin so eine Leseratte. Ja, ich lese gerne Bücher. Das ist immer so gewesen, das wird wohl auch immer so sein. Ich lese ganz besonders Bücher mit christlichen Inhalten. Und wenn man zum Beispiel die sogenannte Gemeindewachstumsliteratur ins Auge fasst, dann wird es offensichtlich, dass einer der großen neuen Interessen oder Anliegen, mit dem sich das Christentum heutzutage beschäftigt, das Anliegen ist, für die Kirche besser zu werben. Und die Idee dahinter ist, dass Gottes Volk sein Produkt besser vermarkten muss. Und dieses Produkt, wenn ich es kurz gefasst so definieren darf, ist natürlich Jesus Christus und das Heil. Jesus Christus und das Heil. Zugegeben, es gibt einige sehr positive Perspektiven und Aspekte, die wir aus dieser Bewegung abgewinnen können. Es ist sicherlich ganz wichtig, neue und effektivere Mittel für die Kommunikation des Evangeliums zu finden. Und ich denke, dass die meisten, die hier sind und auch die meisten Christen überall in der Welt, die meisten von uns diesbezüglich übereinstimmen würden. Wenn wir feststellen, dass die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, uns wegen den Worte, wegen der Begriffe, die wir benutzen, nicht verstehen, was sollten wir tun? Wir sollten natürlich bereitwillig sein, die Wahrheit sorgfältig in eine Sprache auszudrücken, die verstanden werden kann und die verstanden wird. Das Entfernen von Sprach- und kulturellen Barrieren für das bessere Verständnis von Gottes Wahrheit ist unbedingt notwendig für eine effektive Missionsarbeit. Und in diesem Sinne nehme ich ganz sicher die Einsichten, die die sogenannten Marketing-Experten empfehlen und erläutern, sehr gerne mit ganzem Herzen an. Aber, es kommt immer ein Aber. Ja, ich finde jedoch die Auffassung, die einige Christen haben, wenn sie für eine Generalüberholung unseres Produktes plädieren, potenziell für gefährlich. Ich glaube, dass wir das Evangelium für moderne Ohren nicht relevanter machen können. Wir können das Evangelium nicht relevanter machen. Das Evangelium ist schon relevant. Es gibt nichts, was relevanter wäre, als herauszufinden, wie man von Sünde gereinigt werden kann und wie man das Leben nach dem Tod erlangt. Und wir sollten aufpassen, während wir die Gemeinde Jesu vermarkten, dass wir tatsächlich für die biblische Gemeinde und nicht für eine verwässerte Kirche, eine Art ja Kirche Light werben. Traurigerweise entfernen heutige einige Christen aus ihrer Verkündigung, was sie als anstößige Doktrinen oder unangenehme Lehren verstehen, um so aus ihrer Sicht das Evangelium für Kirchendistanzierte genießbarer oder akzeptabler zu machen. Nun, wenn wir die Prinzipien herausfinden möchten, die sichere Wege sind, Menschen zu überzeugen, gegenüber der Kirche positiver zu reagieren, dann mögen diese Richtlinien, die ich gleich mit euch teilen werde, helfen. Und bitte, diese Punkte, die ich jetzt mit euch teile, sind nur ironisch zu verstehen. Hier sind also einige Strategien, ich habe hier einige aufgelistet, einige Strategien, welche die Kirche gegenüber der Welt ganz sicher, hundertprozentig, ganz sicher attraktiver machen würden. Möchtet ihr diese Strategien hören? Hier sind sie. Wir könnten zum Beispiel die Bibel sparsamer benutzen. Oder überhaupt nicht. Das wäre ja was. Wisst ihr was? Es gibt Themen in der Bibel, die Menschen anstößig finden. Sünde, Wahrheit, das Gericht. Und so weiter. Halten wir die Menschen fern von diesen Dingen, fern von diesen Themen. Bitte erinnert euch, ja, ich meine das jetzt alles ironisch, nicht missverstehen. Oder, ja, wenn wir die Bibel zitieren, wir könnten uns nur auf das konzentrieren, ja, was uns an persönlichen Nutzen gibt, was wir aus Christus gewinnen können, was wir von ihm bekommen können. Menschen sind, ja, sie mögen das Positive, ja, nicht irgendwas vom Gericht hören und so weiter. Ja, lassen wir das aus dem Spiel heraus. Werfen wir alle Lieder, alle Lesungen, alle Bibelstellen, alle Gebete weg, die theologisch tief sind. Werfen wir sie alle weg. Diese Hindernisse konfrontieren nämlich Menschen mit den schwierigen Aspekten unseres Glaubens. Dinge wie Opfer, Prüfungen und Verantwortung. Dabei möchte ich schon von Verantwortung hören heutzutage. Und konzentrieren wir uns stattdessen auf Gebete, auf Lesungen, die auf die persönlichen Erfahrungen nur beruhen. Wo Leute sich gut oder wohl fühlen können. Schöne, positive, erbauende Geschichten. Ohne jemals dem gerechten Gott begegnen zu müssen. Und das sind ziemlich gute Strategien, meine ich. Wäre das nicht eine Kirche, ja, die für die Welt attraktiv wäre? Freunde, ich hoffe, wir verstehen, dass diese Strategien, die ich gerade erwähnt habe, nicht wirklich der Weg sind, wie wir die Kirche gegenüber der Welt präsentieren möchten. Der Punkt ist, wir sollten mehr über die Verkündigung der Wahrheit besorgt sein, als darüber besorgt sein, wie wir auf Kosten der Wahrheit die Welt oder für die Welt attraktiver werden können. Es gibt konstruktive und destruktive Ansätze, wie wir mit diesen schwierigen Themen natürlich in der Heiligen Schrift umgehen können. Aber wir dürfen diese Themen keineswegs aus dem Weg weichen oder sie einfach im Papierkorb reinschmeißen und sagen, ja, wir konzentrieren nur auf das, was schön und positiv ist. Gott ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Ist ein Gott der Liebe? Ja, ist auch ein Gott der Gerechtigkeit. Alle seine Eigenschaften, alle Qualitäten, die er hat, sind vorhanden zu jedem Zeitpunkt. Bitte schlagen Sie mir das Johannesevangelium Kapitel 12 auf. Und lesen wir dort die Verse 20 bis 23. Johannes Kapitel 12, wir fangen mit Vers 20 an. Dort lesen wir Folgendes. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Und das Passa ist hier gemeint. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, und er machte hier eine rätselhafte Aussage für den Zuhörern. Er sagte, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Ziemlich außergewöhnliche Aussage. Die Griechen hier, die von Jesus gehört hatten, kamen mit dieser Audienzbitte zu Philippus, wahrscheinlich, weil sie erkannten, dass der Apostel Philippus einen griechischen Namen hatte. Deswegen fühlten sie sich irgendwie mit ihm verbunden. Oder sie mögen auch gehört haben, dass Philippus aus Bethsaida stammte. Eine Stadt, die anscheinend gegenüber Griechen toleranter war als einige andere jüdische Städte zu der Zeit. Das ist nicht so wichtig. Wie auch immer, diese Griechen wollten Jesus sehen. Und wir wissen nicht, und wir können auch nicht wissen, was diese Bitte genau bedeutete. Sicherlich konnten diese Griechen Jesus sehen, indem sie einfach ja nach ihm Ausschau hielten, als er durch die Stadt ging. Wollten diese Griechen Glaubensfragen mit Jesus besprechen? Vielleicht, ich weiß es nicht. Suchten sie nach einem geistlichen Rat? Möglicherweise. Vermutlich aber wollten sie einfach nur mit Jesus Christus bekannt gemacht zu werden. Jesus war sozusagen ein prominenter Rabbi. Er war ein Star, ein aufgehender Star, ein Promi sozusagen an der politischen Front. Und sie wollten in der Lage sein, den Leuten, den Menschen sagen zu können, dass sie ihm begegnet waren. Ich glaube, ihr wisst, wie es ist heutzutage. Es gibt Menschen, die es lieben, Autogramme von wichtigen Persönlichkeiten zu bekommen. Ja, Michael Schumacher und Gerhard Schröder, wie die alle heißen. Ja, die sammeln diese Art von Autogramme. Und ich denke, dass diese Griechen sowas Ähnliches tun wollten. Sie wollten einfach irgendwie mit Jesus identifiziert werden. Ja, ich kenne den Jesus. Als Jesus gefragt wurde, ob die Griechen ihn treffen könnten, gab er eine seiner klassischen Nicht-Antworten. Lesen wir weiter in Vers 24. Was sagte er? Johannes 12, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und es stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen will, der wird mein Vater ehren. Das war Johannes 12, Vers 24 bis 26. Dann würden wir sagen, okay, interessante Aussage. Die Reaktion, die wir anfangs auf diese Aussage gehabt hätten, mag gewesen sein, also Jesus, sag doch mal endlich, was meinst du jetzt? Heißt das nun, dass du dich mit diesen Griechen treffen wirst oder nicht? Was ist denn das für eine Aussage? Das versteht ja kein Mensch. Ja, Jesus verstand, dass diese Menschen ja, ihn als jemand sahen, der an Macht und an Einfluss zunahm. Und Christus wusste, dass diese Griechen, wie übrigens auch seine Jünger damals, nicht wirklich verstanden hatten, was seine Mission war, was sein Auftrag war. Sie waren sich noch nicht so ganz im Klaren. Jesus wollte den Jüngern und den Griechen beibringen, dass dies nicht die Zeit für ihn war, eine Berühmtheit zu werden, eine große Persönlichkeit, ein König vielleicht sogar. Nein, es war Zeit für ihn zu sterben. Und um diesen Punkt zu unterstreichen, benutzte Jesus hier ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Und es ist ein Bild, das wir alle begreifen können. Ich bin kein Landwirt, ich habe kein großes Verständnis über die Dinge, die in der Landwirtschaft passieren, aber ich nehme an, dass eines der ersten Dinge, die wir tun müssen, um einen Garten anzupflanzen, darin besteht, die Samen in den Boden zu pflanzen. Stimmt? Das ist eines der ersten Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen die Saat begraben. Die Saat wird sozusagen dem Tod überlassen. Nur dann kann die Saat letztendlich auch die Ernte ermöglichen. auf uns übertragen. In ähnlicher Weise musste Jesus sterben, um viele zum Glauben zu führen. Das war einfach ein Plan Gottes gewesen. Sein Tod wurde unser Mittel des Heils. Jesus konfrontierte den Sohn Gottes, damit wir ihn nicht konfrontieren müssen. Wie der Apostel Paulus schrieb in 2. Korinther 5, Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus ist natürlich hier gemeint, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihm in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus wusste, dass es kein Heil geben würde ohne das Opfer, ohne den Preis seines Lebens. Aber was heißt das? Nun, Freunde, wir können hinter Christus stehen, als einer, der den Sohn Gottes für die Sünde auf sich genommen hat. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Option ist, und das ist keine sehr gute Option, die andere Option ist, dass wir diesen Zorn auf uns nehmen. Das sind die zwei Optionen, die wir haben. Wir können entweder das Jesu Opfer annehmen, oder wir können sagen, okay, wir nehmen es nicht an, und dann werden wir die Gerechtigkeit des Zorn Gottes irgendwann mal, ja, ob das in diesem Leben, nächstes Leben, egal wann, ja, konfrontieren müssen. Die Worte, die Jesu Bild an den sterbenden Samenzieher in Johannes Kapitel 12 folgten, sind Worte, die für die Ohren der Welt und sogar für manche Christen heutzutage recht unpopulär sind. Recht unpopulär. Aber der Grundgedanke hier in Johannes Kapitel 12 wird von Jesus in den Evangelien klar untermauert. In Lukas Kapitel 9 und in Vers 23 bis 24 lesen wir, und Christus spricht hier. Er sagt, Lukas 9, Vers 23 und 24, wer mir folgen will, der tue was? Nur schöne Geschichten anhören, wunderbar, alles ist super. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Es wird hier von einer Aufopferung gesprochen. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Nichts über billige Gnade hier. Was die Verse, die ich gerade vorgelesen habe, ausdrücken, ist dies. Christliche Jüngerschaft ist dynamisch, nicht statisch. Christliche Jüngerschaft ist dynamisch, nicht statisch. Jesus möchte, Freunde und Geschwister, dass wir begreifen, dass ein Christ zu sein bedeutet oder nicht bedeutet, in der Gemeinde einfach nur an einem Stuhl zu sitzen. Ja, oder ein Gebet zu sprechen. Wie wichtig und wie hilfreich das auch sein mag. Ich bin nicht gegen Gebete, ja. Aber das ist nicht alles. Es geht hier um eine lebenslange Verpflichtung. Es geht um eine Veränderung des Herzens. Es geht um eine Neuorientierung des Lebens. Und so sollten wir nicht in die Jüngerschaft eintreten, ohne zuerst zu verstehen, was Jüngerschaft überhaupt bedeutet. Heute haben wohlmeinende Christen gegenüber der Welt den Eindruck vermittelt, dass alles, was kirchendistanzierte Menschen tun müssen, um ein Christ zu werden, darin besteht, ein Gebet zu sprechen, zu sagen, ich glaube an Jesus, das war's. Aber Freunde, ich sehe das nirgendwo in der Bibel. Ja, wir haben die Verheißung, dass wir gerettet werden, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ja, das steht drin, stimmt auch. Ja, aber ich stelle die Frage, was bedeutet das? Geht es dabei darum zu sagen, ich glaube, ich nehme das Geschenk an, ich unterschreibe auf der punktuelle Linie, eine Art Vertrag, ja, und meine dann, dass das Geschäft abgeschlossen ist. Das war's. Nein, ich möchte in dem, was ich meine, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe nicht impliziert, ich habe nicht gesagt, dass wir durch unsere Werke gerettet werden können. Wir sind und wir werden gerettet aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat. Wir können uns das Heil keineswegs verdienen. Und unsere einzige Hoffnung liegt darin, uns im Werk unseres Erlösers zu kleiden. Ich wanke nicht in dem, was die Bibel nach meiner Überzeugung klar lehrt. Das Kernproblem liegt darin, wie wir das Konzept von Glauben und Vertrauen verstehen. Jesu Worte im Lukas- und Johannesevangelium gelten diese Fragen. Zusammenfassend, hier ist, was Jesus meiner Ansicht nach in Johannes Kapitel 12, Verse 24 bis 26 und Lukas 9, Verse 23 bis 24 herüberbringen wollte. Jesus betonte, ein wahrer Nachfolger zu sein, bedeutet die Bereitwilligkeit, ihm völlig zu vertrauen. Es bedeutet, dass wir nicht nur bereit sind zu vertrauen, dass er unser Heil im kommenden Zeitalter sorgt, sondern dass wir ihm auch in Bezug auf die Zukunft in diesem Leben vertrauen. Wir vertrauen Gott, wenn wir nicht wissen, wohin er uns führt. Wir vertrauen ihm, wenn wir nicht verstehen, wohin er uns führt. Und wir vertrauen ihm sogar, wenn wir nicht mögen, wohin er uns führt. Es bedeutet, Jesu Geboten zu vertrauen, auch wenn sie in einer ungläubigen Gesellschaft unpopulär sind. Es bedeutet den Werten, wir haben von Werten gehört am Eröffnungsabend, es bedeutet, diese Werten des Reiches Gottes zu vertrauen, wenn die Gesellschaft werteneutral ist oder Anti-Werte ist. Ein Nachfolger zu sein bedeutet, nachzufolgen. Und dieses Nachfolgen ist nicht ein einmaliges Ereignis, sondern es handelt sich dabei, wie ich schon erwähnte, um die Veränderung unseres Herzens. Eine Veränderung in der Lebensrichtung, und zwar hin zur Ewigkeit. Ein echter Nachfolger zu sein bedeutet auch, dass man nicht gewillt ist, von unserer Vision abgelenkt zu werden. Jesus erklärt uns bildlich in den Evangelien, wir können es auch am Ende des Lukas-Evangeliums, Kapitel 9 lesen, dass wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ein Verhalten zur Schau stellt, das einem wahren Gläubigen unwürdig ist. Echte Jünger erinnern sich selber ständig daran, dass sie für eine göttliche Vision und für die Fülle eines künftigen Königreiches leben. Nun staunt ihr nicht manchmal über die großen Sportler? Was das Training angeht, sind sie nie lax. Sie arbeiten hart daran, sich in Form zu bringen, und sie meiden die Dinge, die ihre Fähigkeiten und Ziele beeinträchtigen können. Ich denke, nach wie vor, in der Vergangenheit haben wir dieses Beispiel sehr viel benutzt. Ja, ich möchte jetzt nicht gesetzlich oder legalistisch mich anhören, darum geht es nicht. Aber ich meine, wir können trotzdem aus diesem Bild was lernen, ohne jetzt in eine Leistung ist alles Philosophie hineinzutreten. Wir Athleten in einem Wettkampf versuchen Gläubige auch Dinge oder Situationen zu vermeiden, die ihren Fortschritt hindern könnten. Es ist nicht falsch zu versuchen, Sünde zu vermeiden oder Situationen zu vermeiden, die uns in eine gefährliche Position bringen könnten. Ja, dieser Heilungswunsch oder Heiligungswunsch ist nicht falsch. Gewiss ist der christliche Lebenswandel etwas, was sich häufig mit der Zeit entwickelt. Gottes Geist ändert uns oft schrittweise, aber er ändert uns. Gottes Geist ändert uns. Ich empfehle nicht, dass wir jetzt, wie schon sagte, von der legalistischen Art und Weise herumgehen, um zu versuchen herauszufinden, wer einen echten Glauben hat oder nicht. Nach der Lupenmethode. Ich sage nicht, dass wir das tun sollten. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist auch nicht eure Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es aber sicherzustellen, dass wir persönlich die Kosten überschlagen haben und dass ich bereit bin, Jesus Christus nachzufolgen, egal was. Beim Christentum geht es nicht darum, ein Geschenk, das uns angeboten wird, anzunehmen und dann einfach wegzugehen. Es geht um mehr. Es geht darum, in eine vitale, persönliche Beziehung einzutreten, die uns durch die gütige Hand unseres großen Erlösers gegeben worden ist oder dargeboten wird. Eine Beziehung, die sich auf jedes Element und jeden Aspekt unseres Lebens auswirkt. Ja, wir werden stolpern. Wir werden niemals persönliche Sünde ausmerzen können. Nein. Wir haben die beiden Naturen. Unsere menschliche Natur wird uns immer begleiten. Aber wir haben auch die göttliche Natur in uns. Der Schlüssel liegt darin, dass wir in Jesus Christus festhalten und dass wir schließlich unter der Leitung des Heiligen Geistes unseren Weg zur Christusähnlichen Gesinnung wiederfinden. Gehen wir aber jetzt einen Schritt weiter. Freunde, ein Grundstein für die Effektivität der Gemeinde Jesu ist die Bereitwilligkeit, sich zu ändern und sich in einer Weise anzupassen, die der verändernden Gesellschaft besten oder am besten dient. Das gehört auch zu einer effektiven Gemeinde. Und diese Bereitschaft ist eine sehr kostbare und eine wunderbare Eigenschaft. Und während wir ein neues Jahrhundert eintreten, ist es für uns Zeit, nochmals eine Bestandsaufnahme zu machen, was der Zweck unseres Daseins ist und wie wir diesen Zweck in der gegenwärtigen Zeit am besten erreichen können. Und da Gottes Gnade unser Heil, unsere Freude und unsere Grundlage für Hoffnung ist, scheint es mir nur angebracht zu sein, dass wir den Begriff Gnade zu einem Schlüsselwort für unseren Dienst unter dem neuen Bund machen. Jesus gab seinen Nachfolgern einen sehr einfachen Missionsbefehl. Ja, wir alle kennen es, Matthäus 28. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Habt ihr mitgekriegt, was die Aufgabe ist? Geht hin und mache was? Zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Diese Anweisungen, meine ich, sind ziemlich deutlich. Eigentlich recht einfach. Die Umsetzung mag schwierig sein, aber die Anweisung ist ziemlich klar. Ja, wir Christen haben gewöhnlich zwei Weisen, wie wir auf dieses klare Gebot reagieren. Ja, einige Christen reagieren mit einem Abwarten-Modus. Was meine ich damit jetzt? Nun, sie bauen ihre Kirchengebäude, machen schöne Kirchengebäude, investieren Millionen von Euros in schöne, wunderbare Gebäudchen. Ja, sie werben für ihre Gemeinden durch Zeitungsanzeigen oder im Internet. Sie veröffentlichen ihre Gottesdienstzeiten und dann warten sie einfach. Sitzen sich hin, mal sehen, wer kommt. Ja, warten einfach. Okay, ja, diese Anstrengungen mögen etwas Frucht bringen. Kann ja sein, dass jemand kommt. Aber Freunde, beachten wir, dass Jesus uns nicht aufgetragen hat, auf andere zu warten. Ja? Wir sollten dabei sein, zu den Kirchen distanzieren, hinzugehen. Und ich meine hier, ja, ich möchte hervorheben, den persönlichen, den menschlichen Aspekt, die Beziehungsebene. Die Betonung ist hier auf die Beziehungsebene. Die zweite Art und Weise, wie wir Christen üblich auf den Missionsbefehl reagieren, ist, andere zu senden. Und die am weitesten verbreitete Methode der Kirche in diesem Fall besteht darin, Vollzeitpastoren einzustellen, damit diese ja, zu den Verlorenen, zu den Verletzten dieser Welt gehen, um ihnen zu helfen und zu dienen. Aber Freunde, ist es nicht wirklich das biblische Konzept vom pastoralen Dienst. Ja? In Epheser Kapitel 4, in Verse 11 bis 12, lesen wir Folgendes. Und Jesus ist hier gemeint, Epheser 4, Vers 11, und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer oder Hirtenlehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens. Habt ihr es mitbekommen? Die Rolle eines Pastors, die Rolle eines Ältesten ist es, die Menschen und ganz spezifisch hier das Volk Gottes zum Werk des Dienstes zuzurüsten. Ein Großteil der gegenwärtigen Gemeindedienstes ist wie eine Fußballmannschaft. Schau mir gerne Fußball mal an, besonders wenn die deutsche Mannschaft spielt. Die Trainer, ja, in diesem Fall meine Analogie, die Pastoren, die Ältesten, sie arbeiten jede Woche hart daran, das Team vorzubereiten. Ja, sie studieren Bücher und sie studieren Filme. Sie entwerfen alle möglichen interessante, intelligente Strategien. Und sie treiben die Spieler an mit Motivation. Ja, vorwärts, Leute. Versuchen sie in die bestmögliche Form hinzukriegen irgendwie. Aber ich frage mich, was passieren würde, wenn die Spieler an der Seitenlinie einfach mal stünden würden, ja, und die Trainer hinaus auf den Spielfeld gehen. Die sollen mal jetzt spielen auch. Ja? Die sollen nicht nur trainieren, sondern die sollen auch mal was machen hier. Sollen mal spielen. Mach doch mal was. Was würde passieren? Die Trainer würden erschöpft sein. Sie würden fix und fertig sein. Warum? Ja, weil sie nicht alles tun können. Die Trainer würden einen schweren Nachteil haben und egal wie hart sie arbeiteten, sie würden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in der Lage sein, den Gegner zu besiegen. Ja? Und das ist ein ziemlich geläufiges Bild in viele Gemeinden heutzutage. Was haben wir? Ja, wir haben Pastoren, die arbeiten viele Stunden, nicht nur ihre 40 Stunden, manchmal sind es 60, manchmal sind es sogar 70, ja, und sie fühlen sich unwohl oder sogar schuldig, wenn sie erledigte Arbeit nicht irgendwie hinkriegen. Schuldgefühle. Muss mehr arbeiten. Und was ist das Ergebnis? Der überarbeitete und frustrierte, angeblich allkompetente Pastor, der plötzlich die Grenze seiner Kompetenz erreicht hat. Das ist alles, was passiert. Hier ist mein Punkt. Alle Glieder der Gemeinde sind berufen, die Diener der Gemeinde zu sein. Alle Glieder. Das hat ihr alles? Die Pastoren und die Ältesten sollten lediglich bei der Zurüstung helfen. Das ist meine Aufgabe, das ist die Aufgabe eurer Ältesten und Pastoren. Euch zu helfen. In der weltweiten Kirche Gottes wollen wir zunehmend auf dieses kollektive biblische Modell übergehen. Und das sollte eines unserer Hauptziele sein, nicht nur auf der Glaubensgemeinschaftsebene, sondern auch auf unserer regionalen und auf unserer örtlichen Ebene. Die persönliche Dimension des Gehens im Missionsbefehl kommt daher, dass wir lernen, dass die Welt, in der wir leben, als unsere Arbeitswelt verstehen und begreifen. Die Welt da draußen ist unsere Arbeitswelt. Nicht nur die Gemeinde hier drin, wo wir schöne Dienste füreinander machen und tun. Nein, die Arbeit ist da draußen, Leute. Die Leute, die wir im Restaurant treffen, ja, die Kollegen, die mit uns arbeiten, den Verkäufer, dem wir begegnen. All diese Menschen sind unser Missionsfeld. Nebenbei erwähnt, wenn ihr Mütter seid, die zu Hause bleiben, man könnte ja meinen, vielleicht, ja, ich bin eine Mutter, ich kann ja nichts machen, ich bin ja zu Hause. Nun, so schnell kommt ihr nicht weg. Ja. Wenn ihr Mütter seid, dann sind eure Kinder das Missionsfeld. Eure Kinder, die Freunde eurer Kinder. Und ja, auch die Eltern der Freunde eurer Kinder. Das ist euer Missionsfeld. Egal wer wir sind, Gott bringt jeden Tag Menschen in unser Leben, die unser Missionsfeld werden. Das sind die Menschen, zu denen wir gehen müssen. Ich verstehe, das ist für uns ein Paradigmenwechsel in der Welt, der Kirche Gottes. Wir waren sehr, sehr inwärts orientiert. Tja, wir müssen anders denken. Es ist Zeit gekommen, anders zu denken. Neben der Erkenntnis unseres gegenwärtigen Missionsbefehls oder Missionsfeldes sollten wir natürlich auch ständig daran arbeiten, diese Missionsfeld zu erweitern. Ich habe schon angedeutet. Wir sollten daher für Beziehungsmöglichkeiten mit Kirche distanzieren, empfänglicher und offen bleiben. Nicht nur Freunde haben, die Christen sind, nichts dagegen. Aber die sind schon Christen. Ja, wir sprechen ja, wir möchten Wachstum haben. Ja, wie machen wir das, Leute? Wie machen wir das? Wir müssen Freundschaften verknüpfen. Wir müssen Beziehungen aufbauen mit Menschen, die keine Christen sind. Ja, wie steht es mit Menschen, denen wir regelmäßig im Postamt begegnen? Wie steht es mit den Menschen, mit denen wir arbeiten? Mit denen wir aber vielleicht nie reden? Und wie steht es mit unseren Nachbarn? Geschwister, wir sind nicht aufgerufen worden, auf diese Menschen zu warten, dass sie zu uns kommen. Ja, oder zu warten, dass eine andere Person zu ihnen hingeht. Der Pastor vielleicht, ja? Nein, wir alle sollten gehen. Wir sollten gehen. Und ich glaube, dass dieser Auftrag Jesu über alle kulturellen und zeitlichen Grenzen hinausgeht. Es ist keine kulturelle Sache, von der wir hier sprechen. Das ist unsere Aufgabe. Matthäus 28, Gott gibt uns nicht einen Auftrag, wenn er nicht weiß, dass wir diesen Auftrag auch erfüllen können. Glauben wir das? Oder sagen wir, oh, wir werden immer kleiner, wir sterben, also, ich weiß nicht, oh, was wird die Zukunft schon bringen? Ja? Glaubt ihr an das, an die Verheißung Jesu Christi, wo er sagte, gehe hinaus, ihr Schatz, ich bin mit euch? Jesus verbrachte viel Zeit mit Ungläubigen, sehr viel Zeit. In der Tat, Jesus verbrachte so viel Zeit unter Nichtchristen, dass er ein Fresser und ein Weinsäufer, ein Freund der Zöller und Sünder genannt wurde. Matthäus 11, Vers 19. Jesus wurde sozusagen als schuldig gesehen aufgrund seiner Assoziierungen, aufgrund seiner Kontakte und Beziehungen mit Nichtchristen. In gleicher Weise wurden wir auch individuell und ganz persönlich berufen, in dieser Welt hinauszugehen und noch einen Weg zu suchen, um die Liebe Christi durch unseren Dienst und unseren Umgang mit anderen Menschen zu bezeugen. Ja, wir sprechen, wir sollen das Licht scheinen lassen. Das stimmt. Joseph Stakach Senior sagte mal, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das war eine seiner Aussagen, die immer wieder holte, er sagte, wir sollen eine wandelnde und redende Werbung für Jesus sein. Wir sollten eine wandelnde und redende Werbung für Jesus sein. Sind wir das? Dann gibt es natürlich auch die kollektive, die gemeinschaftliche Dimension einer nach außen orientierten Kirche. Ich habe gerade von der individuellen Vision gesprochen, den individuellen Auftrag. Jetzt kommen wir zu der kollektiven Auftrag. Wenn wir uns der Kirchenferne in unserem Umfeld wirklich bewusst sind, dann werden wir auch sicherstellen wollen, dass unsere Gottesdienste und unsere Zusammenkünfte jeglicher Art Orte sind, wo wir nicht-christliche Freunde einladen und mitnehmen können. Was heißt das? Nun, wir sollten zum Beispiel regelmäßig mindestens einige unserer Gottesdienste ganz bewusst mit den kirchenfernen Besuchern im Sinn planen. Ich möchte sicher gehen, dass ich jetzt dies richtig darlege. Es gibt zwei Extreme, die wir nun um jeden Preis vermeiden sollten. Erstens, wir dürfen mit der Wahrheit des Evangeliums keine Kompromisse machen. Wir dürfen mit der Wahrheit des Evangeliums keine Kompromisse machen. Ja? Wir können Themen wie Sünde, Gericht, Reue und das Kreuz nicht einfach weglassen, weil manche Menschen diese Art von Themen unbequem oder unangenehm finden. Wenn wir diese Wahrheiten kompromittieren, so bin ich davon überzeugt, dann betreten wir gefährliches Gelände. Zweitens, wir sollten nicht danach trachten, Unterhaltung über Anbetung zu stellen. Es gibt in der heutigen Gesellschaft eine gewisse Tendenz, in unserer Zeit unterhalten zu wollen, ja, und die Masse zu befriedigen. Wir möchten, dass jeder eine gute Zeit erlebt, dass jeder Spaß hat. Ja, Spaß zu haben kann ja auch okay sein. Das ist nicht, was ich sagen möchte. Wir müssen jedoch erkennen, dass Unterhaltung im Allgemeinen auf das Publikum ausgerichtet ist, während Anbetung auf Gott ausgerichtet ist. Und ich hoffe, wir können den feinen Unterschied, und manchmal ist es ein feiner Unterschied, aber trotzdem, ich hoffe, wir können diesen feinen Unterschied erkennen. Ja, unsere Methoden und Mittel können sich ändern. Ich würde sagen, sie müssen sich sogar ändern. Wir brauchen nicht starr oder rigide zu sein. Jo, wir haben es 300 Jahre so gemacht und 300 Jahre werden wir es weitermachen. Wenn es gut war für Martin Luther vor 5000 Jahren, dann ist es auch gut für uns. Einige Dinge mögen übertragbar sein. Nicht alles ist falsch, was damals gelaufen ist oder was wir gemacht haben. Aber überlegen wir doch, ob die Strategien, die Methoden, die wir heute verwenden, tatsächlich für den 21. Jahrhundert effektiv sind. Ich möchte euch nur herausfordern, diesen alten Paradigmen, den wir hatten, sehr intern orientiert zu sein, mal von einer Perspektive zu sehen. Ich werde mehr Fragen stellen, als euch Antworten geben, aber ich möchte euch herausfordern, euch Überlegungen zu machen in dieser Richtung. unser Zweck sollte unmissverständlich sein, egal welche Methoden wir benutzen, egal welche Mittel wir benutzen. Wir möchten Menschen verhelfen, eine lebendige, eine echte Beziehung mit Gott zu haben. Das ist das Ziel. Das ist unser Auftrag. So lasst uns wiederum bestrebt sein, unseren Einsatz in der richtigen Perspektive und auch im richtigen Gleichgewicht halten. Was wir tun möchten, ist unsere Präsentation des Evangeliums relevanter zu machen. Unsere Präsentation. Nicht das Evangelium, ich sagte schon. Das Evangelium ist relevant. Relevanter könnte es nicht sein. Aber die Präsentation sollte relevanter gemacht werden. Einige Menschen scheinen das Gefühl zu haben, dass das Evangelium langweilig ist. Bitte hört zu. Das Evangelium ist niemals langweilig. Aber wie wir es darstellen, mag langweilig sein. Und unsere Herausforderung in den kommenden Jahren wird es sein, das wahre Evangelium, ja, das wahre Evangelium, sowohl in einer Einstellung der Anbetung und gleichzeitig auch auf eine kreative und interessante Art und Weise zu präsentieren. Eine große Herausforderung, ich weiß. Aber hier sind einige Möglichkeiten, die wir untersuchen könnten. Keine hier große Offenbarungen, meine ich, aber hier sind einige Möglichkeiten. Wir könnten zum Beispiel überlegen, das Tempo unserer Gottesdienste flexibler zu gestalten. Vielleicht sollten wir daran arbeiten, bei unseren Gottesdiensten die biblische und fachtheologische Begriffe besser zu erklären und auch erwägen, modernere oder ja, bessere, modernere Bibelübersetzungen zu gebrauchen und zu benutzen. Und wir mögen uns auch darauf konzentrieren wollen, Predigten zu halten, die für den Alltag hilfreich sind. Ja. Theologen sind nicht schlimm, Theologen sind nicht schlecht. Ich habe es mit Theologen zu tun gehabt, aber wisst ihr, die Sprache, die von Theologen manchmal gebraucht wird, das versteht kein Mensch. Ich weiß nicht mehr, ob die Theologen es verstehen. Der Richter hat mir gestern Abend mal ein paar Zeilen gezeigt und etwas, was er gerade durchmacht im Seminar. Ich habe mich totgelacht, ehrlich gesagt, als ich die Zeile sah. Ich habe kein Wort verstanden, was da drin stand. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir Menschen erreichen können, mit hochtheologischen Begriffen, ja, die kein Mensch verstehen kann, die keine Relevanz haben zu ihrem Leben. Und es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, die wir in Erwägung ziehen können. Aber in unserem Bestreben, mit Menschen in unserem Umfeld in Kontakt zu kommen und ihnen zu dienen, sollten wir natürlich niemals, niemals unser Hauptziel vergessen. Und was ist unser Hauptziel? Ich habe schon erwähnt. Das Hauptziel ist, es jünger zu machen. Jünger zu machen. Das ist unsere Berufung. Meine und eure Berufung. Zu verhelfen in diesem Prozess oder eine Hilfe zu leisten in diesem Prozess. Es ist leicht, im Dienst von Menschen in unserem Umfeld in physischer Hinsicht so engagiert zu werden, dass wir unsere vorrangige Berufung einfach vergessen oder dass wir diese vernachlässigen. Wir wollen mehr als eine Organisation sein, die nur irgendwelche soziale Dienste leistet. Obwohl unser Christsein sicherlich auch in diesem Bereich praktische Auswirkungen haben kann und sogar haben sollte. Aber das ist nicht das Hauptanliegen. Der Apostel Paulus drückt den geistlichen Aspekt unserer Aufgabe sehr treffend aus, und zwar der Korinther 5. Verse 16 bis 20. Lass uns dort hingehen. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 16 bis 20. Hier wird der geistliche Aspekt unseres Auftrages, des Missionsbefehls ausgedrückt und sehr treffend beschrieben. Lesen wir es. Darum, schrieb Paulus hier, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt nicht so mehr. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, neu ist es geworden. Wir sind frisch gebacken, wir sind neu. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat. Der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Und uns das Amt gegeben, den Auftrag gegeben, dass die Versöhnung predigt. Tun wir das in unserem Leben. Tun wir das kollektiv als Gemeinde, die Versöhnung zu predigen. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Es geht um Versöhnung hier. Unsere Aufgabe ist Versöhnung. Versöhnung mit Gott, Versöhnung untereinander. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag. Es gibt also große und wunderbare Gründe, das Evangelium mit anderen Menschen zu teilen. Das Evangelium, Freunde, ist die gute Nachricht. Es gibt keine bessere. Die gute Nachricht, nicht die schlechte Nachricht. Wir reden über die Leiden der Gesellschaft sehr oft. Es gibt nichts, das unsere Gesellschaft eine dauernde Veränderung bringen kann, außer eine geistliche Erweckung. Und es gibt keine geistliche Erweckungsmedizin, die kraftvoller ist als das Evangelium Jesu. Das ist die gute Nachricht. Nun, die Frage an uns. Im Lichte all dessen, was sollen wir tun? Nun, wir sollten vorbereitet sein, wie wir schon vorher oder während des Festes gehört haben. Uns wurde aufgetragen, wir lesen es in 1. Petrus 3, Vers 15, alle Zeit bereit zu sein zur Verantwortung, Verantwortung, hier das Wort wieder, alle Zeit bereit zu sein zur Verantwortung gegenüber jedermann, jedermann, der euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wir sollten für jeden offen sein und beten, dass wir andere Menschen durch die Augen Jesu sehen. Nicht durch unsere menschlichen Augen, durch die Augen Jesu. Wir können nicht länger nur die Menschen bemerken, die uns ähnlich scheinen oder exakt das Gleiche tun, das Gleiche glauben wie wir. Wir müssen jeden wahrnehmen, der uns über den Weg läuft. Jede Person, die wir treffen, ist nämlich ein potenzieller Mitbürger im Reich Gottes. Habt ihr das schon mal so gesehen? Ich sehe manchmal Menschen, die mir nicht gut gefallen, ich gebe es zu, ja, physisch. Es gibt Menschen, die mir besser gefallen als andere. Aber manchmal, wenn ich da in die Straße gehe und ich sehe so irgendwer, so ein Obdachloser oder was, habe ich die falschen Gefühle. Da sage ich, guck mal den an. Was ist das denn für ein Typ, der kommt? Sollte mal arbeiten gehen. Ja, und dann irgendwo gelegentlich kommt ja dieser Gedanke bei mir und sagt, Santiago, nein, nein. Das ist nicht mal eine richtige Einstellung. Ich sehe einen potenziellen Mitbürger im Reich Gottes vor mir. Wer bin ich? Ich weiß nicht, welche Umstände diesen Mann dazu geführt haben, dass er obdachlos geworden ist. Wer bin ich, das zu richten? Wer sind wir, das zu richten? Deswegen ist Wachsamkeit angesagt. Wir alle haben jeden Tag Gelegenheit, unsere Hoffnung, die wir in Christus haben, auszudrücken. Wir alle. Und sollten uns nicht leisten, diese Gelegenheiten einfach zu versäumen, wenn sie vorkommen. Nun, ich weiß, es gibt sicherlich Menschen, die stets allem widerstehen, was irgendwie nach Änderungen riecht. Ich kenne diese Leute, ihr kennt sie auch. Und manchmal bin ich auch so ein Mensch gewesen. Einige mögen jetzt sagen, aber Santiago, mach mal langsam hier. Oh, mach mal langsam, du gehst viel zu schnell für uns. Ich sage sowieso viel zu schnell, aber trotzdem hier, auch deine Philosophie ist ein bisschen zu radikalo hier. Ja, weißt du was, Santiago, ich mag die Dinge so, wie sie waren. Oh, das war schön so, wie wir es nur 50 Jahre mal gemacht haben, 50 Jahre lang, wir können es auch 50 Jahre weitermachen. Sag mal, was soll eigentlich dieses ganze Gerede und Geplapper über persönliche Evangelisation? Persönliche Evangelisation, was ist denn das? Wovon redest du eigentlich? Aber wisst ihr was? Wir können nicht immer im Vorhinein hundertprozentig sagen, dass wir gewisse Erneuerungen oder Veränderungen doch nicht mögen werden. Das haben wir in unserer eigenen Geschichte erlebt. Überlegt doch mal, wo ihr mal vor 5, 6, 7 Jahren wart oder wo ich mal vor 7, 8 Jahren gewesen bin. Ich freue mich, dass es jetzt Veränderungen gibt. Damals habe ich auch gekämpft, wie jeder andere, glaube ich, der hier ist. Nachhinein war es doch eine gute Sache. Seien wir ein bisschen offen. Bleiben wir offen. Übrigens, bitte lasst uns jetzt auch nicht den Fehler begehen, zu denken, dass wir alle unsere alten weltweiten Kirche-Gottes-Traditionen und Praktiken über Bord schmeißen müssen. Oder sogar hassen müssen. Das ist wieder das andere Extrem. Unser Anliegen ist nicht notwendigerweise, alle unsere Traditionen über Bord zu werfen. Aber unser Ziel ist es, die Traditionen und die Praktiken, die Ritualen, egal wie man das nennen möchte, ja, diese Dinge, die wir letztendlich entscheiden zu halten, relevanter zu machen. Das ist die Herausforderung. Wie Paulus sagte in 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 20 bis 22. Wunderbare Aussage. Er sagte, eine meiner Lieblingsbibelstellen, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selber nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Der Dienst des Paulus hatte grundsätzlich eine nach außen gerichtete Perspektive. Eine evangelistische Orientierung. Und ich glaube ganz fest, dass dieser evangelistische Rahmen auch in Zukunft der Filter für unsere Aktivitäten, für unseren Missionsauftrag sein muss. Besonders natürlich für die Ausführung des Missionsbefehls in Matthäus 28. Paulus befürwortete hier keine fleischlich gesinnte manipulative Strategie. Ja, ich passe alles an, so nach der Gesellschaft und so weiter. Nein, er hat die Mittel, die Methoden. Das ist, was er hier anspricht. Nicht das Fundament, nicht Jesus Christus, nicht gewisse fundamentale Lehren. Das hat er nicht irgendwie in Frage gestellt. Es ging hier um die Mittel, es geht hier um die Methoden, die er gebraucht hat, um Leute zu erreichen. Da, er wusste, es gibt Dinge, die wir tun sollten als Christen, es gibt Dinge, wo wir große Flexibilität haben. Wir sollten nicht alles nur sehr engstirnig sehen und sagen, mein Weg ist der einzige Weg. Ja, wir sehen hier alles durch unsere eigene Brille. Ich sehe es auch hier durch meine Brille, euch alle jetzt. Ja. Paulus beschrieb in 1. Korinther Kapitel 9 der gleiche Ansatz, der von Jesus gebraucht wurde. Denken wir an seine Menschenwerdung. Gott trifft uns dort, wo wir sind. Er hat die Initiative. in unserer Berufung gehabt. Das heißt nicht, dass wir da bleiben müssen. Es wäre auch ein Fehler zu sagen, ja, Jesus nimmt mich so, wie ich bin und ich bin einfach so. Aber Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift, um uns zu erreichen. Nicht alle Menschen lieben Veränderungen. Ja, und viele von uns haben die Tendenz, Gewohnheitstiere zu sein. Wir haben es tausendmal so gemacht und warum sollten wir es anders machen? Aber wenn Veränderung das ist, was es erfordert, Geschwister, um die Verkündigung des Evangeliums in unserem Umfeld relevanter und effektiver zu machen, dann, Freunde, sollten wir bereit sein, uns zu ändern. Wir sind nicht nur da hier, um uns wohlzufühlen, dass wir untereinander sind. Ist auch okay, alles klar. Aber Matthäus 28, wo ist das Missionsfeld? Da draußen. Nicht hier drinnen. Da draußen. Die Realität ist, dass wir einen großen Teil der Welt um uns herum bislang kaum erreicht haben. Ich spreche jetzt hier konkret von der weltweiten Kirche Gottes. Und von hier, unserem deutschsprachigen Raum. So haben wir beispielsweise in vielen Ländern auf diesem Globus Probleme, Menschen zu erreichen und zu denen, die in den jüngeren Altersgruppen sich befinden. Und jemand hat mal gesagt, dass das Aussterben der Kirche stets nur eine Generation entfernt ist. Diese nüchterne Aussage sollte uns zu denken geben, Geschwister. Wir wollen ein Herz für die jüngere Generation haben, während wir die älteren Mitglieder in unserer geistlichen Familie auch betreuen und nicht vernachlässigen. Wir möchten jüngere Menschen in dieser kritischen Zeit, in dieser kritischen Gesellschaft, in der wir leben, erreichen. Wir möchten sie dienen, genauso wie wir alle von euch dienen möchten, die schon hier in der weltweiten Gottesfamilie sind. Es sollte keine Frage des Entweders oder sein, entweder jung oder alt. Alle Menschen sind für Gott wichtig. Dennoch oder trotzdem, wir müssen unsere Effektivität nach außen zu reichen, in den Bereichen verbessern, in denen wir noch besonders große Schwächen haben. Wisst ihr was? Veränderungen können echt Spaß machen. Kann wirklich echt Spaß machen, wenn wir sie als eine Art Abenteuer betrachten. Ja, Gott leitet uns durch ein Abenteuer. Ich möchte uns alle zu dieser Sicht der Dinge ermutigen, Veränderungen als eine Art Abenteuer zu betrachten. Ja, es wird Ideen geben, die nicht funktionieren. Ja, es wird Dienste und Traditionen geben, die nicht länger notwendig oder ineffektiv sind. Und neue Dienste und Traditionen, die wir vielleicht entwickeln müssen. Ja, es wird Dinge geben, von denen wir wünschen, dass wir sie nie getan hätten. Werden gelegentlich auf der Nase fliegen und Fehler machen. Es gehört zum Leben, ist nochmal so. Ja, aber es wird auch inspirierte Ideen und Dienste geben, die in der Tat effektiv sind. Beten wir aufrichtig, kollektiv und individuell, dass Gott uns leiten und motivieren möge. Beten wir, dass er durch uns wirkt, um einen bedeutenden, positiven Unterschied in unserem Umfeld, in unserem Einflussbereich zu machen, mit dem Leben, mit Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Aber, und hier ist ein wichtiges Element in der Formel, damit wir erfolgreich sein können, müssen wir zusammenarbeiten. Müssen wir zusammenhalten. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen zusammenhalten. Wenn wir eine Gemeinde werden wollen, die nach außen orientiert ist, brauchen wir alle Glieder, alle Diener der Gemeinde. Das seid ihr alle. Ohne Ausnahme. Alter, Geschlecht, Hintergrund sind keine Hindernisse, um von Gott gebraucht zu werden. Es gibt keiner hier, das nicht von Gott gebraucht werden kann. Also, suchen wir doch nach Gelegenheiten, Christus mit anderen Menschen zu teilen. Ermutigen wir Freundschaften mit Kirchendistanzierten. Erkennen wir an, dass kirchendistanzierte Menschen Gott sehr am Herzen liegen. Und zeigen und bekennen wir unseren Glaube, wann immer wir die Gelegenheit dazu bekommen. Gott hat uns aufgefordert, in die Welt hinauszugehen und die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. Das ist unser Auftrag. Einige Christen scheinen aber zu denken, dass diese beiden Aussagen, ja, das Hinausgehen und das Erreichen, die Gesamtsumme dessen ist, wozu wir berufen worden sind. Das ist falsch. Mithelfen, um Menschen zum Evangelium zu führen, ist ein unbedingt notwendiger Anfang, das stimmt schon, aber es ist nicht das Ende. Jesus hat uns berufen, ich sage es nochmal, Jünger zu machen. Nicht Entscheidungen für Jesus zu erzwingen. Es wäre tragisch, ein Kind zur Welt zu bringen, es zu umarmen, zu küssen und in einer Straßenecke irgendwo abzulegen und dann einfach davon zu gehen, in der Meinung, wir hätten unseren Anteil getan. Ja, und doch, leider muss man sagen, doch ist das, was in einigen christlichen Kreisen oft geschieht. Sie verhelfen Menschen zu Christus, sie führen sie zu der Erfahrung, die Wiedergeburt genannt wird, und dann sagen sie, tschüss, auf Wiedersehen, goodbye. Das war's. Sie gehen einfach davon. So wie ein Kind Teil einer Familie sein sollte, so auch Gläubige. Wir gehören zu der Familie. Und diese Familie wird natürlich die Kirche Gottes, die Gemeinde Jesu genannt. Jemand sagte, um unser christliches Leben zu beginnen, müssen wir uns Jesus Christus verpflichten. Aber um in unserem Christenleben zu wachsen, müssen wir uns auch anderen Christen verpflichten. Ich möchte den Satz wiederholen. Um unser christliches Leben zu beginnen, müssen wir uns Jesus Christus verpflichten. Aber um in unserem Christenleben zu wachsen, müssen wir uns auch anderen Christen verpflichten. Ja, das ist es, was die Kirche ist. Eine Gruppe von Menschen, die einander wegen Christus einander verpflichtet sind. Ich möchte mit euch ein paar Gründe teilen. Ich bin sicher, die Liste könnte sehr viel länger sein. Warum es fundamental ist, ein hingegebenes Glied in der Familie Gottes, in der sichtbaren Gemeinde Jesu zu sein. Hier ist der erste Grund. Wir begegnen Jesus Christus im kollektiven Gottesdienst in einer besonderen Art und Weise. Wir begegnen Christus im kollektiven Gottesdienst in einer besonderen Art und Weise. Im Buch der Offenbarung, wir werden jetzt wegen der Zeit die Stelle nicht nachschlagen, aber im Buch der Offenbarung, Kapitel 1 spezifisch, lesen wir den Bericht von Johannes' Vision über Jesus. Johannes sieht dort Jesus inmitten der Leuchter stehen. Und der Text im ersten Kapitel der Offenbarung gibt uns die Interpretierung, die Auslegung. Die Leuchter stellen die christlichen Gemeinden dar. Und das Bild, das uns vermittelt wird, ist dies. Auf eine sehr reale Weise ist Jesus inmitten der Gemeinde. Das heißt, wenn er im Mittelpunkt der Gemeinde steht, am sichtbarsten und am mächtigsten in seinen Werken. In Matthäus Kapitel 18, Vers 20 lesen wir diese bekannten Worte. Wir haben es auch schon mal gehört während des Festes. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich inmitten unter ihnen. Wiederum, Jesus ist in einer besonderen Weise gegenwärtig und aktiv, wenn Gläubige kollektiv versammelt sind. Kent Hughes schreibt in seinem Kommentar über den Hebräerbrief, ich fand diesen Kommentar sehr interessant, er sagte, es ist wahr, dass jemand nicht zur Kirche gehen muss, um ein Christ zu sein. Ein verheirateter Christ muss auch nicht nach Hause gehen, um verheiratet zu bleiben. Aber in beiden Fällen, wenn er es nicht tut, wird er eine sehr schlechte Beziehung haben. Stimmt, oder? Was heißt das? Ja, unsere Zeiten des gemeinschaftlichen Gottesdienstes steigern also unsere Begegnung mit Gott. Das ist nicht schwer zu verstehen. Ja, wenn wir zum Beispiel Anhänger von zeitgenössischer christlicher Musik sind, dann würden wir uns wahrscheinlich gerne bestimmte CDs anhören, richtig? Aber na klar. Aber wenn wir, wie viele Christen sind, dann würden wir einen inspirierenden Live-Konzert sogar noch besser finden. Dann denken wir an unsere Musikabend gestern Abend. Ja, alle unterschiedliche Christen von allen möglichen Koloraturen und Musikstile. Ja. Ach, wunderbar. Ja, wir haben technische Probleme gehabt, aber lassen wir das beiseite. Ja, betonen wir das Positive. Es war ein wunderbarer Abend. Warum ist das so schön? Ja, weil es einfach nicht das Gleiche ist, auf einer CD das alles zu hören. Ja. Man verpasst in der CD die Aufregung einer Live-Vorstellung. Wir freuen uns an diesen Live-Konzerten und Veranstaltungen wegen der Begeisterung und dem Enthusiasmus, der durch das Publikum hervorgerufen wird. Ja, es gibt Applaus, es gibt Mitsingen, der alles tanzt sogar für uns gelegentlich, was vielleicht nicht so gut ist. Aber es fördert einfach unsere Freude, ja, Musik zur Ehre Gottes mit anderen Menschen zu genießen. Das Gleiche trifft auf den Gottesdiensten zu. Die Gnade Gottes in der engen Gemeinschaft seines Volkes zu feiern, macht die Musik reicher und die Predigt sogar noch wirksamer. Gott ist in einer einzigartigen Weise in der Versammlung seines Volkes gegenwärtig. Hier ist ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, Teil einer verpflichtenden Gemeinde, Familie zu sein. Die Gemeinde gibt uns die Möglichkeit, unsere Liebe zu Gott zu zeigen. Die Gemeinde gibt uns die Möglichkeit, unsere Liebe zu Gott zu zeigen. Es gab in einer bestimmten Gemeinde in Amerika, ich würde jetzt die Gemeinde nicht erwähnen, aber es gibt ein kleiner alter Mann in dieser Gemeinde. Ja? Und dieser Mann, der geht in seine Gemeinde jeden Sonntagmorgen zur Gemeinde, zur Kirche. Er ist recht taub, kann so gut wie gar nichts hören oder verstehen. Ja, daher konnte er auch kein Wort von der Predigt verstehen oder die Musik des Chores hören. Er hat so gut wie gar nichts gehört. Aber eines Tages fragte ihn jemand in der Nachbarschaft, der kein Christ war, das war ein Spötter eigentlich, und er sagte zu diesem alten Mann, sag mal, alter Mann, sag mal, sag doch mal ganz ehrlich, warum verbringst du eigentlich deine Sonntage in der Kirche, wenn du doch eigentlich kein Wort richtig hören kannst? Das ist eine Sinnesache. Du bist ja taub oder fast taub. Und dieser alte kleine Mann, ja, er hatte gerade noch die Frage irgendwie verstanden, mit großer Mühe verstanden, aber seine Augen blitzten plötzlich, ja, so richtig lebendig wurde er, und er sagte zu diesem Herrn, weißt du warum? Ich möchte einfach, dass meine Nachbarn wissen, auf welcher Seite ich bin. Ist das ein Zeugnis? Eine wahre Geschichte. Was ist der Punkt? Freunde, unser Engagement in einer örtlichen Gemeinde gibt uns die Gelegenheit, unsere Liebe zu Gott zu offenbaren. Und es zeigt der Welt auf mindestens dreifache Art und Weise, auf welcher Seite wir stehen. Erstens, durch unsere ernsthafte Verpflichtung für den regelmäßigen Gottesdienst. Ich weiß, ich benutze jetzt wieder so ein Wort, Verpflichtung. Oh, neuer Bund, Verpflichtung. Ja. Verpflichtung gehört auch zum neuen Bund. Meistens sind wir willig, unsere Zeit für die Dinge zu verwenden, die für uns am wichtigsten sind. Das ist einfach so. Wenn wir unser wöchentliches Treffen mit Gott zu einer Priorität in unserem Kalender machen, dann zeigen wir die Wichtigkeit Christi in unserem Leben. Und wenn diese Zeit regelmäßig auch ausgelassen wird, dann zeigen wir auch die Wichtigkeit Gottes in unserem Leben. Ja. Versteht, was ich meine. Ein Pastor wurde einmal gebeten, zu definieren, was treue Anwesenheit beim Gottesdienst bedeutet. Und hier war seine Antwort, ich zitiere es. Er sagte buchstäblich, alles, was ich erbitte, ist, dass wir die gleichen Maßstäbe von Treuen gegenüber den Aktivitäten unserer Kirche zeigen, die wir in anderen Bereichen des Lebens zeigen würden. Das scheint nicht zu viel verlangt zu sein. Die Kirche ist schließlich um Treue besorgt. Ende des Zitats. Ich meine, das ist eine ziemlich sinnvolle Antwort, nicht wahr? Was er hier gesagt hat. Betrachtet aber bitte diese Beispiele. Und ich sehe euch jetzt als Menschen mit einem gesunden Verstand. Wenn euer Auto nur selten beim Start anspringt, ja, würdet ihr das Auto als treu bezeichnen? Wenn ihr nur zwei oder dreimal im Monat bei der Arbeit erschienet, würde euer Chef als treu bezeichnen? Oh, jetzt bist du schon wieder da, wie schön. Ja. Haben einen Haufen Arbeit, ja, bist zweimal gekommen diesen Monat, wunderbar. Ja. Guter Arbeiter, du bist treu, treuer Arbeiter. Wenn euer Kühlschrank hin und wieder tagelang ausfällt, ich habe eine Geschichte gehört von Marian Groß, von einem bestimmten Freund von mir, der Pastor war, der hat einen Ausfall in seinem Kühlschrank gehabt und hatte so einen Fisch gehabt im Kühlschrank, ja. Und hat ein Jahr dieses Ding im Kühlschrank gehabt, obwohl er ausgefallen war. Ja. Ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Geruch war. Aber das nur nebenbei, ja. Aber wenn ihr solch einen Kühlschrank habt, der tagelang ausfällt, wochenlang vielleicht manchmal, würdet ihr sagen, oh, nicht so schlimm, ja. Der Fisch ist schon ein Jahr da. Treuer Kühlschrank, guter Kühlschrank. Ja, wunderbar, hervorragend. Und wenn eure Gastherme, und das Problem habe ich gelegentlich, bei mir zu Hause, wenn eure Gastherme euch an einem oder zwei Morgen in der Woche mit kaltem Wasser begrüßt, ja, während ihr in der Dusche seid, ja, würdet ihr sagen, gute Wassertherme, na, oder böse Wassertherme, ja. Ist die Wassertherme treu? Oder in einem Jahr einige Mietzahlungen versäumt? Würde der Inhaber eures Gebäudes sein, no, gut, weißt du, drei Zahlungen von 12, ist nicht schlecht. Ziemlich gut, hast gut bezahlt, so einen Typ möchte ich auch gerne kennenlernen, vielleicht kann ich da was arrangieren. Aber würden wir treu sein in unseren Zahlungen? Und Freunde, und jetzt wird's ernst. Und Freunde, wenn wir den Gottesdienst oft versäumen und Versammlungen nur oft genug besuchen, um zu zeigen, dass wir interessiert sind, aber nicht oft genug, um uns zu engagieren und verpflichten, sind wir dann wirklich treu? Die Frage werde ich nicht beantworten, das müsst ihr ja selber. Ja, unsere Verpflichtung zu regelmäßigen Gottesdiensten spricht für eine zuschauende Weltbände und auch für einen zuschauenden Gott. Zweitens, wir zeigen unsere Liebe zu Gott, wenn wir uns versammeln durch unseren Dienst füreinander. In Matthäus Kapitel 25 erzählt Jesus die berühmte Geschichte von den Schafen und den Böcken. Und die Art, wie Jesus die Schafe von den Böcken trennte, bestand darin, diejenigen zu trennen, die ihm gegenüber auf praktische Weise Liebe erwiesen, von denen, die es nicht taten. Und als die Menschen sagten, dass sie sich nicht erinnerten, Jesus gedient zu haben, als sie Gutes vollbrachten, antwortete Jesus, er sagte, was ihr dem geringsten dieser Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Daher ist unser Dienst füreinander, daher sind unsere Gnadentaten, von denen wir auch gesungen haben, füreinander oder gegenüber den Herrn, das sind Gnadentaten gegenüber den Herrn selber. So sieht es Jesus. Wem wir einander dienen, dienen wir Jesus Christus. Drittens, und hier ist mein letzter Punkt, wir kommen langsam zum Ende meiner Botschaft. Drittens, wir zeigen auch gemeinschaftlich unsere Liebe zu Gott durch unser Geben. Die Kirche gibt uns die Gelegenheit, unsere Liebe zu Gott auf greifbare Weise durch unsere Anwesenheit, unseren Dienst und auch unser Geben zu bezeugen. Wir, Geschwister, sind unvollständig, wenn wir in Isolation sind. Wir sind erst vollständig, wenn wir zusammen sind. Gott hat die christliche Gemeinschaft so geplant, dass wir wechselseitig voneinander abhängig sind. Keiner von uns kann wirklich nur auf eigene Faust im Sinne Jesu zurechtkommen. Keiner von uns. Gott hat nicht alle seine Gaben und alle seine Fähigkeiten irgendeinem Menschen, irgendeiner Einzelperson gegeben. Gottes Gnaden sind verteilt, auf eine Gruppe verteilt. Christus möchte, dass wir einander brauchen und dass wir einander benötigen. Ja, wir haben nicht alle die gleiche Aufgabe. Wir alle sind nicht ein Ohr oder ein Auge oder eine Nase. Das ist auch gut so, aber wir sind alle wichtig. Alle. Wir mögen nicht die Menschen sein, die ständig im Scheinwerferlicht stehen, aber wir können trotzdem einen positiven Unterschied machen. Unser Dienst ist ohne die anderen Dienste unvollständig. Der einzige Weg, wie wir nach Christi Willen dieses Rennen gewinnen können, besteht darin, Teil eines Teams zu sein, Teil einer Familie zu sein, Teil der Gemeinde Jesu zu sein. Ich hoffe, dass wir von den Gründen, die ich mit euch geteilt habe, die Wichtigkeit sehen können, mit einer Kirchenfamilie vereint zu sein. Wenn wir geistig wachsen möchten, brauchen wir die Kirche, brauchen wir die Gemeinde. Wenn wir unsere geistige Gesundheit aufrechterhalten wollen, brauchen wir die Gemeinde. Wenn wir Unterstützung in schwierigen Zeichen und Zeiten benötigen, brauchen wir die Kirche. Und das trifft auch auf die Menschen zu, zu denen wir hingehen sollten. Wir müssen zu ihnen gehen, sie mit dem Evangelium erreichen und sie dann in die christliche Familie integrieren. Nach außen reichen, hingehen, integrieren. Nochmals, unser Ziel ist nicht, Entscheidungen für Jesus zu erzwingen, sondern Jünger zu machen, die durch die Liebe Gottes motiviert sind, die gute Nachricht weiterzugeben. Es mag Zeiten geben, wenn eine Person mehr benötigt, als eine bestimmte Gemeinde geben kann. Und so sehr es auch schmerzt, bin ich gerade noch bereit, diesen Gedanke als Ausnahme zu akzeptieren. Diese Situationen können vielleicht vorkommen, aber sie sollten nicht so oft vorkommen, wie es leider passiert. Die meisten von uns, so bin ich absolut überzeugt, können hingegebener und engagierter sein, als wir sind, wo wir sind. Erfahren wir die große Freude, die daraus besteht, ein aktives Mitglied von Gottes Gemeinschaft der Gläubigen zu sein? Sind wir der Gemeinde Jesu wirklich verpflichtet oder sind wir nur ein Zuschauer oder gelegentlicher Gast? Und welche Botschaft sendet unsere Anwesenheit in der Gemeinde an andere und Gott über unsere geistliche Verpflichtung aus? Was sagt unser Dienst über unsere Liebe zu Jesus? Müssen wir uns oder müssen wir unser Engagement in der Gemeinde ändern? Wir brauchen die Gemeinde und die Gemeinde braucht uns. Ich möchte jetzt niemanden auf die Zehen treten, das ist nicht meine Absicht. Aber für einige mag jetzt der Zeitpunkt gekommen sein, ein reifer, ein ausgewachsener, produzierender und nicht bloß nur konsumierender Teil der Familie Gottes zu sein. In den schweizerischen Alpen kuschelt sich irgendwo ein kleines Dorf mit einem Schloss und eine Kirche aus rauen, behauten Steinen, die auf abgetretenen Stufen irgendwo bergaufwärts erreicht werden. Und das Sonderbare an dieser Gemeinde, an dieser Kirche, wovon ich spreche, ist, dass sie keine elektrische Beleuchtung hat. Diese Gemeinde gibt es tatsächlich in der Schweiz. Ja, und noch nie eine hatte. Es hatte noch nie eine Beleuchtung gehabt. Und wenn am Sonntagmorgen die Kirchenglocken läuten, kommen die Menschen aus den engen Straßen, jeder mit einer kleinen Bronzenlampe gefüllt mit Öl, die sie dann zur Kirche tragen. Vor Jahren lebte in diesem Schloss ein Herzog, und er baute die Kirche, von der ich spreche, und er stattete sie aus und er bat jedes Mitglied damals in der Gemeinde, seine eigene Lampe mitzubringen. Das war diese bronzene Öllampe. Und man könnte meinen, dass eine solche Situation die Leute davon abhalten würde, die Abendgottesdienste zu besuchen. Aber wisst ihr was? Es ist gerade umgekehrt. Man nennt diese Kirche die Kirche der hell entfachten Lampen. Jeder Gläubige, der dorthin geht, macht das Licht im Gebäude ein bisschen heller. Und wenn jemand versucht ist, zu Hause zu bleiben oder irgendwo anders hinzugehen, dann wird er daran erinnert, dass er gebraucht wird. Das ist nicht ein interessantes Beispiel. Nun, wir alle wissen, wir wurden jahrelang in der weltweiten Kirche Gottes gelehrt. Die Kirche ist ein Volk, das von Gott dem Vater aus dieser Welt herausgerufen wurde. Eine Familie, zusammengefügt durch den Heiligen Geist, um den einen, den wir als König und Erlöser nennen, Jesus Christus, zu verehren. Darum sind wir hier, um Jesus Christus zu verehren. Um Gott unser Leben überzugeben, zu sagen, Gott, du bist mein König, du bist mein Herr, du bist mein Bruder, du bist mein Alles. Ich bin hier, um dich zu dienen. Und ich tue es, weil ich möchte, nicht nur, weil ich muss. Es ist eine Freude, hier zu sein. Unter anderen Geschwistern im Glaube. Lass uns in aller Helligkeit das Licht Christi in unsere Gemeinde und in dieser Welt reflektieren. Möge Gott unsere Familie helfen und möge Jesus Christus in allem, was wir tun, verherrlicht werden.